Und vielleicht davor auch noch, was bedeutet denn für dich Sicherheit?
Ja.
Und ist das die Definition, die von deinen Eltern kommt oder von jemand anderem aus dem System? Oder ist das deine Definition und wie kannst du sie für dich umdefinieren?
Für ihn war das praktisch ein gefühlter Verrat an seinem Familiensystem, dass er sich überhaupt angemaßt hat, in Frage zu stellen, ob er diesen Job machen kann oder nicht. Für ihn ein ganz starker Antreiber war, ich gebe jetzt hier Vollgas, weil ich habe es viel besser als meine Eltern. Und sich dann eben nicht zugestanden hat, zu sagen, aber dieser Job macht mich total unglücklich.
Wir machen auch eine Inventarliste, welche Werte sind denn mit in diesem Tresorraum? Was habe ich denn einfach gerade schon da? Und dann eben innerhalb des Coachings diese Übertragbarkeit zu prüfen. Also da eben sichtbar zu machen, dass es doch jetzt nicht ein Verlust ist, wenn ich meine Arbeitsstelle kündige, sondern dass ich eben ganz, ganz viel von dem, was ich jetzt schon erworben habe, wirklich sinnvoll und gehaltvoll auch einfach mitnehmen kann in eine neue Stelle.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coachgeflüster mit unserer Serie Drei Coaches, drei Perspektiven. In dieser Serie schauen wir auf komplexe Fragen, nicht mit einer Wahrheit, sondern mit drei fundierten Perspektiven aus der Coaching-Praxis. Heute sprechen wir über ein Bild, das sofort Emotionen weckt und das manche von uns aus eigenem Erleben kennen, der sogenannte goldene Käfig. Gemeint ist damit eine berufliche oder persönliche Situation, die auf den ersten Blick perfekt erscheint. Ein sicherer Job, ein gutes Gehalt, vielleicht sogar gesellschaftliches Ansehen. Doch hinter dieser glänzenden Fassade steckt oft das Gefühl von Stillstand, Einengung oder dem Verlust von Sinnhaftigkeit. Mit meinen Kolleginnen Melina und Freya diskutiere ich heute, welche Gründe führen dazu, dass Menschen in den goldenen Käfig gelangen? Ist der goldene Käfig tatsächlich nur eine Falle oder kann er auch eine bewusste Wahl sein? Und was kannst du ganz konkret tun, wenn du im goldenen Käfig sitzt und raus möchtest? Warum tun wir uns eigentlich mit dieser Entscheidung so schwer? Darüber sprechen wir heute bei Drei Coaches, Drei Perspektiven. Hallo zusammen!
Hallo Johannes!
Hallo Johannes!
Das waren in dieser Reihenfolge Melina und Freya. Ich freue mich total, dass wir wieder mal zusammen eine Folge aufnehmen. Drei Coaches, drei Perspektiven und zu einem Thema tatsächlich, das uns dreien im Coaching bei Ingvar, gerade mit Menschen, die als PrivatklientInnen zu uns kommen, sehr häufig begegnet, nämlich das Thema goldener Käfig. Und wir starten diese Folge wieder mit einem kleinen Kurzzusammenfassung unserer Perspektive, denn wir haben uns ja vorbereitet auf die Folge mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Freya, was ist denn deine kurz zusammengefasst, deine Perspektive auf das Thema goldener Käfig?
Meine Kurzzusammenfassung ist, dass der goldene Käfig eher ein Banktresor statt eines Käfigs ist.
Das ist jetzt eine vielschichtige These, die wir gerne gleich noch auseinandernehmen werden. Melina, was ist dein Einstiegspunch für dieses Thema?
Mein Punch ist wie immer etwas länger als Freyas. Wenn wir über den goldenen Käfig sprechen, dann reicht es meiner Meinung nach nicht nur, auf die aktuelle Situation zu schauen. Das heißt also, wie sieht das Gold genau aus? Also was sind so die finanziellen Vorteile oder wie sehr schränkt mich dieser Käfig in meinen persönlichen Freiheiten ein? Sondern in meiner Perspektive sind eben auch die familiären Prägungen stiller Mitentscheider und auch das soziale Umfeld ein Spiegel. Und die beeinflussen uns einfach und die müssen mitbedacht werden.
Okay, das ist sehr spannend. Werden wir mehr zuhören? Also wie beeinflusst unser Umfeld eigentlich diese Entscheidung und unsere Prägung? Meine Perspektive darauf ist es, dass es eigentlich ja vor allem im Kern ein Entscheidungsthema ist. Und das Hauptproblem, das ich beobachte, ist, dass die Leute, die ins Coaching kommen mit dem Thema, denken, es gibt eine Lösung ohne Preis. Irgendwie. Und das ist die Riesenblockade, die erstmal gelöst werden muss, um überhaupt offen zu sein für das Thema. Und das würde ich gerne noch ein bisschen weiter ausführen. Dann haben wir drei sehr unterschiedliche Zugänge zu dem Thema, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Lasst uns doch vielleicht mal einsteigen mit einem konkreten Fall. Gibt es bei euch gerade irgendwie einen Klientinnen, Klient, den ihr zuletzt begleitet habt oder aktuell begleitet, über den ihr sprechen könnt, wollt, wo das ein Thema ist?
Ja, hatte ich gerade erst und zwar in einer Wegweiser-Session, die ich begleitet habe. Und da war ein Geschäftsführer in der Sitzung, der, ja, würde ich mal sagen, viel Gold hatte in dieser Metapher. Also Gehalt war gut, viele Freiheiten im Job, großes Vertrauen von den ArbeitskollegInnen und Chefs nach außen hin. Auch, ja, würde ich sagen, vielleicht auch sogar ein Traumjob. Das stimmt alles. Aber er sagte dann eben ziemlich direkt, ich sehe einfach keinen Sinn mehr da drin. Und wir haben dann natürlich darüber gesprochen und erforscht, worum es geht, weil es kam dann schnell raus bei der Frage, ob er bleiben oder gehen will, dass da eben auch noch andere Mitbestimmer sind, andere Stimmen. Und ja, von seiner Familie hatte er mitgegeben bekommen, dass eben Sicherheit eine total wichtige Komponente ist und dass ein guter Job, dass man den nicht aufgibt natürlich und dass man das durchzieht. Und auch von seinem Umfeld hat er eben ständig gehört, ist doch alles super, warum riskierst du das? Ist doch alles perfekt. Und das beeinflusst natürlich uns und hat in dem Sinne auch meinen Coachee beeinflusst. Und ja, willst du schon wissen, was wir gemacht haben oder kommt das später?
Mich interessiert jetzt gerade die ganze Zeit, was Freya dazu denkt, auch wenn sie das hört, weil sie hat ja so eine geheimnisvolle Andeutung am Anfang gemacht. Und vielleicht kannst du dein Konzept, das du gerade am Anfang so kurz angeteasert hast, anhand dessen nochmal kurz erläutern, was Milena gerade schon erzählt hat. Er hat eine schöne Fallbeschreibung jetzt gemacht, vielleicht ist so eine Frage dazu. Ja. Aber für mich klang das jetzt erstmal wie der absolute Prototyp eines goldenen Käfigs, was du gerade beschrieben hast. Und was, vielleicht kannst du deine Perspektive nochmal kurz erläutern.
Ja, absolut. Den Fall, den du gerade beschrieben hast, das ist mir in letzter Zeit eben auch häufiger begegnet in unseren Wegweiser, aber auch Kompass-Coachings, also der klassische goldene Käfig. Und genau, warum habe ich jetzt gesagt, dass sich die Personen vielleicht eher mit einem Tresor beschäftigen, als in einem Käfig sind? Und da geht es einfach darum, dass wir oft, gerade wenn es um diesen Käfig geht oder diese Orientierung geht, uns ja häufig einfach sowas wie Gehalt, Sicherheit oder auch einfach praktische Umsetzung, Aufgaben anschauen. Und da vielleicht uns so ein bisschen im Detail verlieren und aber vielleicht eine Sache gar nicht so doll sehen auf den ersten Blick. Und das sind unsichtbare Investitionen, die wir einfach getätigt haben und die diese Person, von denen wir jetzt eigentlich gerade gesprochen haben, schon sehr viel investiert haben. Das heißt, sie haben in dem Job, in dem sie jetzt gerade sind und von dem sie sich gerade nicht so gut lösen können, schon emotionale Investitionen getätigt, das heißt Loyalität dem Unternehmen vielleicht gegenüber oder auch KollegInnen gegenüber oder Projekten insgesamt. Dann haben sie fachliche Investitionen auch schon geleistet, also vielleicht haben sie sich in dem Unternehmen oder in dem Job auf eine bestimmte Stelle spezialisiert oder haben sich fachlich sehr an die Organisation vielleicht angepasst. Und aber auch so eine Art Identitätsinvestition getätigt. Das heißt, dass mein Selbstwert oder meine eigene Rolle als Person auch sehr eng geknüpft ist mit dem Unternehmen, in dem ich gerade tätig bin oder auch mit der Stelle, in der ich gerade tätig bin. Und dass oft bei diesem Gehen verwechselt wird, dass das Verlassen auch nicht gleichzeitig ein Verlieren bedeutet. Das heißt, die Investitionen, die ich eben in diesen Job getätigt habe, nicht unbedingt verloren sind. Und das ist aber oft nicht so präsent, weil das eben eher unsichtbar sind, weil das irgendwie ja nochmal auf einer anderen Ebene dem begegnet, als jetzt vielleicht nur dieses Gehalt, was ja oft einfach auch im Raum steht, kriege ich.
Also es ist mehr als das Gehalt.
Es ist mehr als das Gehalt und es ist auch mehr als die Rolle vielleicht als Führungskraft da zu sein. Also eigentlich ist das, was ich jetzt gerade erzählt habe, zusammenzufassen auch mit dem Sunk-Cost-Effekt. Das heißt, wir halten gerne an Dingen fest, in die wir einfach investiert haben. Und die drei Investitionen, die uns einfach unbewusst festhalten an diesem Job vielleicht, obwohl er uns gar nicht gerade gut tut oder einfach zu unserer Lebenssituation nicht passt. Also einfach, ich halte an Dingen fest, in die ich einfach Mühe und Zeit investiert habe und mir fällt es schwerer, dann aus diesem Unternehmen, aus diesem Job herauszugehen, weil einfach schon so viel Lebenszeit da reingeflossen ist.
Milena, wenn du das hörst jetzt, was Freya gesagt hat, kannst du damit was anfangen in Bezug auf deinen Klienten jetzt?
Da kann ich auf jeden Fall auch was mit anfangen. Auch bezogen auf meinen Klienten, aber mir kamen tatsächlich auch noch andere Gedanken, weil Freya hat ja von diesen Sunk-Costs gesprochen, die auch unterbewusst einfach ausschlaggebend sind und hat zum Beispiel auch von Loyalitäten gesprochen. Und das kommt tatsächlich, wenn ich von meinem Blickwinkel komme, auch vor, nur eben bezogen auf die Herkunftsfamilie und das System. Also, dass wir unbewusste Dinge haben, sei es, ob es Kosten sind oder Dinge, die wir schon investiert haben, oder ob es Werte sind, die uns mitgegeben wurden. Ja, und das eigentlich vielleicht der Merch von Freya und mir ist, es sind ganz viele unbewusste Dinge, die greifen in dieser Entscheidung.
Mhm. Also das ist so die typische Eisberg-Situation, die wir ja alle so aus den Coaching-Ausbildungen kennen oder also dass es eigentlich vermeintlich im Kopf einer Entscheidung getroffen wird, aber unterbewusst arbeiten da ganz viel mehr Kräfte mit, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Also ich finde es total spannend, weil es sind zwei sehr, also eine ist mehr so in mir selbst, was habe ich persönlich investiert, was habe ich für Beziehungen aufgebaut bei der Arbeit, was habe ich da vielleicht auch mitgestaltet? Plus die ganzen anderen Faktoren und dann aber auch so das System um mich herum entscheidet mit. Zum Beispiel ein beruflicher Wechsel, er betrifft ja vielleicht nicht nur mich, sondern meine Familie. Und es gibt natürlich nicht nur die Leute, die es direkt betrifft, sondern auch die, die alle eine Meinung dazu haben, möglicherweise. Und vielleicht auch Leute, die früher mal eine Meinung dazu hatten. Magst du, Melina, uns vielleicht mal kurz mitnehmen, bei der familiären Prägung anzufangen? Also wie, das hast du ja gesagt, das habe ich gehört zumindest, es gibt diese beiden Bereiche der Prägung des Familiensystems. Inwieweit bestimmt die denn jetzt heute, angenommen, jemand ist in der Situation, ist ein erwachsener Mensch, wie beeinflussen unsere Prägungen denn so eine Entscheidung, ob ich da jetzt gehe oder bleibe?
Hm. Ja, du hast gerade selber schon gesagt, aus systemischer Sicht betrachten wir den Menschen ja immer als Teil von mehreren Systemen. Und das Erste, was uns fundamental prägt, also in den meisten Fällen, ist unsere Ursprungsfamilie. Genau, und hier entstehen eben Werte, Glaubenssätze, Rollenbilder, die ganz unbewusst innere Entscheidungsleitplanken geben. Und ja, wir leben häufig ganz unbewusst so ein bisschen, also wollen Loyalität zu unserer Herkunftsfamilie haben, dass wir dazugehören. Oder eben, dass wir ganz aktiv dagegen steuern, um quasi genau das Gegenteil machen zu wollen, was uns aber dann natürlich auch wieder prägt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel auch, wie hat denn meine Familie überhaupt über Geld geredet und wahrgenommen? War das immer da? War das immer knapp? War es vielleicht immer da, aber es wurde darüber geredet, wie als ob man immer sich darauf vorbereiten musste, dass es bald wieder knapp wird? Wie wurde über Arbeit gesprochen und gedacht, muss man hart arbeiten? Oder ist das einfach nur, um sein Leben zu finanzieren? Und das sind ganz unbewusste Dinge, die man mitgegeben bekommt. Und ganz zentral habe ich eben auch schon von meinem Coachy erzählt, ne, was hat Sicherheit damit zu tun?
Ja, Sicherheit ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Wert, der in dieser ganzen Diskussion Goldener Käfig die zentrale Rolle wahrscheinlich spielt. Mir fällt aber jetzt ein anderes Beispiel noch ein, das zu dem, was du gerade gesagt hast, mich gerne mal teilen möchte. Es gibt im Coaching unglaublich viele mentale Blockaden, warum Leute keine Entscheidungen treffen. Eine mentale Blockade, die ich mal erlebt habe, war, dass jemand einen Job hatte, der war eigentlich, wie gesagt, auf dem Papier perfekt, also goldener Käfig, und war aber trotzdem unzufrieden und war sich total bewusst darüber, dass es eine extrem privilegierte Position ist, aus der er über das Thema nachgedacht hat, weil er der Erste in seiner Familie war, der überhaupt so einen Office-Job gemacht hat und überhaupt, also allein schon, dass er im Büro war und irgendwie Teilzeit teilweise sogar gearbeitet hat und dafür auch noch so viel Geld verdient hat, also mehr als sein Vater, der auf dem Bau war und seine Mutter, die noch nebenbei putzen musste und noch Kinder und das ganze Paket, also aus einem ganz anderen sozioökonomischen Milieu kam, für ihn war das praktisch ein gefühlter Verrat an seinem Familiensystem, dass er sich überhaupt angemaßt hat, in Frage zu stellen, ob er diesen Job machen kann oder nicht. Und das ist vielleicht so das Spannungsfeld, weil sich die Arbeitswelt einfach komplett verändert hat und seine Position in dieser Arbeitswelt eine ganz andere war und sein Startpunkt als der seiner Eltern, was für ihn ein ganz starker Antreiber dann war, ich gebe jetzt hier Vollgas, weil ich habe es viel besser als meine Eltern. Sich dann eben nicht zugestanden hat, zu sagen, aber dieser Job macht mich total unglücklich.
Ja, da kommt dann auch direkt irgendwie so ein Thema von Schuld auch, ne? Und mit wem bin ich etwas schuldig, in welcher Form? Wenn man jetzt bei Freier da auch vielleicht davon redet, vielleicht nicht nur die Sunk-Kosten, sondern bin ich vielleicht auch meinem Arbeitgeber und meinen KollegInnen was schuldig, aber wie bin ich meiner Familie vielleicht auch was schuldig oder meinem Umfeld? Wenn jetzt mein Partner sagt, du bist für die Erwerbsarbeit zuständig und du bist vielleicht auch für den Erhalt unseres Lebens, wie wir gerade leben, zuständig. Und wenn ich jetzt kündigen würde, dass das nicht nur für mich, sondern auch für andere in meinem System sich verändern würde. Da sind wir dann natürlich schon beim sozialen Umfeld und nicht mehr bei der Familie.
Mhm. Das wäre dann also so der nächste Schritt. Und da geht es dann eben eher darum, ich habe Verantwortung für, nicht nur für mich, sondern für andere Menschen. Und dann ist es als Verstärkung dieser Entscheidungstragweite noch mit drin, sozusagen.
Genau, und aber auch die Meinung von meinem sozialen Umfeld, die damit einfließt. Also die sind ja dann auch wieder geprägt und haben vielleicht auch eine vielleicht starke Meinung dazu, ob man etwas durchziehen soll oder ob man seine Freiheit genießen sollte. Und das hat maßgeblichen Einfluss darauf, wie ich unterstützt werde in meinem aktuellen System.
Ja. Okay. Ich habe ja auch noch eine Perspektive zu dem Thema versprochen. Ich habe jetzt euch gebannt zugehört und ich würde gerne nochmal ganz kurz skizzieren, um was es mir geht. Ich glaube, es ist halt ein Entscheidungsthema. Hier nochmal der Verweis auch auf die Folge mit Ariane Hattenkofer, wo wir explizit nochmal uns mit Entscheidungen beschäftigen, weil im Kern ist es ja das Thema gehen oder bleiben. So. Und was ich feststelle, ist, dass Leute vor allem deswegen keine Entscheidung treffen. Erstens, weil sie denken, es gibt so eine Art Lösung ohne Preis. Und jetzt haben wir ja gehört, dass der Preis ganz schön hoch sein kann, durchaus. Von dem, was Freya gesagt hat, ich bin da ganz anders investiert, ich gebe vielleicht Dinge auf. Vermeintlich, da kommen wir vielleicht noch dazu, dass es vielleicht gar nicht unbedingt so sein muss. Aber dass mein Umfeld auch noch mitentscheidet. Aber selbst gesetzt den Fall, mein Umfeld ist positiv und unterstützt mich in der Entscheidung, tun sich Leute immer noch schwer. Und da geht es dann eher um so Entscheidungsdynamiken. Und ein großes Problem ist eben, es gibt keine Entscheidung ohne Preis. Ich muss eine Situation erstmal verlassen, damit ich überhaupt eine neue gehen kann. Und das sind viele eben nicht bereit und vor allem nicht, solange sie nicht irgendwie in Aussicht haben, was stattdessen kommt. Und da sind wir in einem Dilemma, denn es ist unglaublich schwierig, sich innerhalb eines Jobs selbstständig beruflich neu zu orientieren. Wenn ich das Feld wechseln will. Das ist einfach, wird einfach total unterschätzt, wie umfangreich diese Arbeit ist. Deswegen kommt ins Coaching, Leute. Gönnt euch den Coach dazu, weil es ist wirklich super schwierig, das alleine bei einem anspruchsvollen Leben hinzubekommen. Man kann das schaffen, aber es ist in der Regel ein viel längerer Prozess, als angenommen wird. Also es dauert eigentlich mehrere Monate oder sogar Jahre, sich da eine neue Brücke zu bauen, Neues hinzuzuentwickeln. Das ist so die Hauptdynamik, die ich sehe, weil die meisten Leute segeln mit ihrem Schiff halt nicht los, bevor sie nicht den Zielhafen kennen. Mit dem Gefühl, einfach in See zu stechen, ohne zu wissen, wo es hingeht, damit haben viele Leute ein extremes Problem. Das ist so meine Perspektive.
Da würde ich jetzt gleich mal anknüpfen, weil du jetzt schon vom Coaching gesprochen hast. Und meine Haltung oder meine Perspektive ist ja dazu, ich möchte eigentlich diesen inneren goldenen Schatz, also meine Investition, die ich getätigt habe, behalten. Das ist ja die Ausgangsposition und deswegen fällt es mir total schwer, einen Schritt weiter zu gehen oder so einen hinzu zu entwickeln, weil ich mich da innerlich so sperre, weil ich einfach vielleicht so ein kleiner Kobold bin, der auf meinem Schatz sitzt und alles andere so ein bisschen ausschlage oder vielleicht sogar feindlich gestimmt bin und einfach da und es gut aushalten kann. Ne? Also das ist ja, der Leidensdruck ist vielleicht dann an gewissen Punkten auch noch nicht hoch genug, aber muss es vielleicht dann auch nicht werden. Aber um nochmal auf dieses Thema Coaching zu gehen, was machen wir denn zum Beispiel im High-Profiling-Coaching? Wir machen wie so eine Art Inventarliste. Also wir gucken uns mal den Schatz im Tresor an. Was steckt denn da drin? Also wir machen ein Kompetenzprofil, was einfach ein großer Schatz ist, einfach mal zu sehen, was habe ich denn erworben? Was waren denn meine Investitionen? Was ist da rausgekommen? Wir machen auch eine Inventarliste zum Beispiel mit der ressourcenorientierten Genogrammarbeit. Welche Werte sind denn mit in diesem Tresorraum? Was habe ich denn einfach gerade schon da? Und dann eben innerhalb des Coachings diese Übertragbarkeit zu prüfen. Also da eben sichtbar zu machen, dass es doch jetzt nicht ein Verlust ist, wenn ich meine Arbeitsstelle kündige, sondern dass ich eben ganz, ganz viel von dem, was ich jetzt schon erworben habe, wirklich sinnvoll und gehaltvoll auch einfach mitnehmen kann in eine neue Stelle. Und einfach diese fachbildliche Expertise natürlich wirklich zu zeigen, wo kann ich das in welcher Branche, vielleicht in welchem Job auch wirklich mitnehmen. Dann ist auch oft Thema Netzwerk, auch vielleicht, ich bin sehr gebunden an meinen Job und meistens ist dieses Netzwerk oder die Personen um mich rum sind eher an mich persönlich gebunden und gar nicht ans Unternehmen. Die kann ich auch mitnehmen und kann vielleicht sogar noch vom Netzwerken profitieren in meiner Ausrichtung. Also das einfach auch mal anzuwerfen. Diese Schätze auch wirklich aktiv zu nutzen in der beruflichen Neuorientierung. Und genau dafür ist einfach unser High-Profiling-Coaching wahnsinnig gut in dieser Orientierungszeit, um aber auch diesen Schatz einfach bewahren zu können.
Danke, Freya. Du hast ja den Fokus sehr darauf gesetzt, was gilt es mitzunehmen und wie kann man das umframen, dass man nicht alles verliert und da so Kosten entstehen, die jetzt alle weg sind. Ich würde noch hinzufügen, dass es neben Freyas Ansatz bei dem kostbaren Sachen mitnehmen auch darum geht, Muster zu entdecken, die mich prägen. Und Freya hatte gerade auch schon von dem ressourcenorientierten Genogramm gesprochen. Da setzt meine Perspektive so an, zu schauen und sichtbar zu machen, welche Überzeugungen aus der Familie habe ich übernommen, welche Rollen erfülle ich vielleicht immer noch unterbewusst und wo kann ich vielleicht heute bewusst, indem ich diese Muster wahrnehme, andere Prioritäten setzen und andere Entscheidungen treffen, weil durch diese Bewusstmachung, woher das kommt, entsteht eben wieder neuer Raum und neue Entscheidungsfreiheit, ob man eben bleibt oder gehen möchte. Das heißt, ich schließe mich an, nur noch in einem Umfeld. Es geht nicht nur um den rein rationalen Veränderungswunsch, sondern eben auch über Dynamiken. Was will ich mitnehmen? Was sollte mitgenommen werden? Aber was will ich vielleicht auch hinter mir lassen? Und was gehört gar nicht mehr zu mir?
Ja, das ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Denn es gibt ja Gründe dafür, dass Leute weg wollen aus dem goldenen Käfig. Ne? Also bei allem, was uns da vielleicht hält, gibt es ja durchaus Kunden, dass ich überhaupt darüber nachdenke, woanders hinzugehen oder was anderes zu machen. Und die sollte ich mir eben auch nochmal bewusst machen. Was ist auch der Preis des Bleibens? Das ist auch noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Deswegen mir dieser Preis auch so wichtig ist, denn keine Entscheidung zu treffen und den jetzigen Zustand auszuhalten oder hinzunehmen, ist natürlich auch ein Preis, den ich zahle. Nämlich die vielen ungelebten anderen Möglichkeiten, die stattdessen hätten beginnen können für mich. Und da will ich jetzt keine FOMO veranstalten bei den Leuten, die zuhören, aber gleichzeitig ist es, wenn ich wirklich weiß, ich bleibe hier nicht, und dann ist es sinnvoll, das Thema eben anzugehen. Ich finde es super schön, Freya, wie du auch gerade nochmal den High-Profiling-Prozess skizziert hast, weil da wird, glaube ich, nochmal deutlich, was für eine Abkürzung von Zeit das ist. Ne? Also wenn ich das so strukturiert eben angehe, dann kann ich es eben ressourcenorientiert betrachten und kann viel schneller darauf zugehen. Sowas fällt den meisten Menschen eben selbstständig extrem schwer. Bezogen auf das Familiensystem oder auf die Prägung fällt mir jetzt auch noch was weiteres ein. Ich ergänze einfach nochmal die Geschichte von vorhin, die ich angefangen habe. Ne? Also das kann ich ja auch reframen. Und ich habe so das Gefühl, da würde ich gerne noch mit dir kurz drüber sprechen. Melina, wie integriere ich denn das Familiensystem auch in meine Entscheidung besser? Bei meinem Fall war es jetzt so, der hat dann tatsächlich mal das Gespräch mit seinen Eltern gesucht, weil das hatte der alles nur angenommen, dass die das so sehen würden. Und am Ende war die Geschichte eine ganz andere, nämlich, dass die gesagt haben, ey, wir haben so hart gearbeitet, damit du überhaupt in die Position kommst, und wir wollen ja, dass du aus deinem Leben das machst, was du willst, und ihn eher ermutigt, eben andere Wege zu gehen. Und das war für ihn ein großer mentaler Change natürlich, dass er sich da ganz anders ausrichten konnte. Und ich glaube, viele Dinge, die wir annehmen über unser Familiensystem, die sind vielleicht auch gar nicht unbedingt zutreffend. Und die lassen sich durchaus auch neu interpretieren. Also Werte sind ja nichts Festes, und da würde ich deine Perspektive gerne noch zu hören, sondern vielleicht auch was sich neu schreiben und neu deuten lässt.
Da würde ich direkt anschließen. Werte sind nichts Festes in dem Sinne, aber sie sind natürlich schon, ich sage jetzt nicht von jetzt auf gleich, also gestern war mir Sicherheit noch sehr wichtig und morgen sage ich jetzt einfach mal, Sicherheit ist mir gar nicht mehr wichtig. Zack. So geht es natürlich nicht, aber du hast schon was Wichtiges angesprochen, das Reframing. Wenn man merkt, mir ist Sicherheit wichtig, dann könnte man im Coaching oder auch für sich selbst mal schauen, wie könnte ich denn den Wert Sicherheit anders leben, als ich ihn gerade lebe vielleicht? Oder wie viel Sicherheit gibt mir vielleicht etwas anderes? Beispiel, meine Partnerin hat einen Job und wir finanzieren uns gemeinsam solidarisch, oder wir sind eine solidarische Gemeinschaft, und falls ich noch keinen Job gefunden habe, dann stehe ich nicht mit nichts da.
Ja.
Und das kann man natürlich auch mit anderen Werten machen. Also natürlich sind Werte nichts Festgeschriebenes, aber sie sind schon, sag jetzt mal, Leitsterne, die uns aus ganz alten Zeiten geprägt haben, und die werden nicht von jetzt auf gleich einfach so verschwinden.
Mhm. Mit dem Reframing, also ich stimme dir hundertprozentig zu, dass diese Werte nicht verschwinden, auf keinen Fall. Und Sicherheit ist ein Wert, der allen Menschen wichtig ist. Es gibt fast niemanden, dem das völlig egal ist. Aber was es sehr unterschiedlich ist, was es für Leute bedeutet. Mhm. Und ich kann mich durchaus hinsetzen und mal für mich aufschreiben, was bedeutet denn eigentlich Sicherheit für mich? Wann wäre ich denn so weit, wie viel Sicherheit brauche ich denn, um diesen Schritt zu gehen? Zum Beispiel, ganz konkret messbar, wie viel Geld brauche ich auf dem Konto, um zu kündigen. Na, wenn ich jetzt dieses Bedürfnis nach finanzieller Absicherung habe, dann ist sicher aber auch eine Frage des Inneren. Da würde ich dann einen Freiheitspunkt anschließen. Fühle ich mich mit mir selber denn so selbstsicher? Habe ich so viel Vertrauen in meine Fähigkeiten, zu sagen, ich finde auf jeden Fall etwas anderes?
Mhm.
Ne, auch wenn ich den Job jetzt einfach erstmal kündige, das ist ja auch Sicherheit, ne, möglicherweise. Der Glauben an die eigenen Fähigkeiten, das Zutrauen des Umfeldes, dass die sagen, wir glauben an dich, es gibt mir vielleicht auch Sicherheit. Also da fragt euch lieber, wenn ihr jetzt zuhört und überlegt, ihr seid in der Situation, schreibt mal auch für euch, wie viel Sicherheit braucht ihr und was würde die Sicherheit denn ausmachen, im Inneren wie im Äußeren, damit ihr handlungsfähig werdet.
Und vielleicht davor auch noch, was bedeutet denn für dich Sicherheit?
Ja.
Und ist das die Definition, die von deinen Eltern kommt oder von deinem jemand anderem aus dem System? Oder ist das deine Definition und wie kannst du sie für dich umdefinieren? Weil das ist, finde ich, auch eine ganz starke Erkenntnis für viele meiner Coaches, dass es eben unterschiedliche Definitionen überhaupt gibt. Ne? Da sind wir im Konstruktivismus, also ne, für uns bedeuten alle Dinge irgendwie was Unterschiedliches. Und was bedeutet dieser Wert, der mir jetzt so wichtig ist, denn eigentlich für mich und was macht der aus?
Ich glaube ja, dass die meisten Leute in dieser Frage Komfort mit Sicherheit verwechseln. Ich glaube, es ist eher eine Frage der Komfortzone, ehrlich gesagt, als wirklich eine Sicherheit. Es geht den meisten Leuten nicht so sehr um wirklich, die sind ja alle abgesichert. Ich meine, wenn du in Deutschland lebst, das ist wieder eine politische Diskussion, ne? Aber die Gruppe von Menschen, über die wir jetzt gerade sprechen, sind ja in der Regel, also die in einem goldenen Käfig sitzen, sagen wir, die haben ja ein hohes Einkommen in der Regel oder ein überdurchschnittliches oder ein durchschnittliches Einkommen. Und die werden auch aufgefangen, monetär durch zum Beispiel Arbeitsagentur und so. Das heißt, es geht mir eigentlich eher um die Vorhersehbarkeit meiner Situation und das Komfort und vielleicht den einen oder anderen Urlaub mal ausfallen zu lassen. Möglicherweise, anstatt wirklich um existenzielle Sicherheit. Wäre jetzt einfach mal meine These. Ich weiß, dass die provokant ist, aber ich möchte sie gerne mal in den Raum stellen und gerne eure Meinung dazu hören. Wie seht ihr das?
Ja, ich kann dir da zustimmen. Also existenzielle Sicherheit betrifft definitiv nicht die Menschengruppe, die im goldenen Käfig sitzt. Also das ist klar und das ist Komfort. Ich finde, das ist eigentlich ein schöner Begriff dafür, wie dieser goldene Käfig oder was für ein Raum das ist. Das ist einfach eine Komfortzone und trotzdem hat, weil Komfort ja so sehr komfortabel klingt, aber auch die hat einen Preis. Und auf der einen Seite muss ich dann meinen Komfort verlassen und verliere vielleicht Dinge und dann bezahle ich eben den Preis, dass es vielleicht ein bisschen unkomfortabler, ungemütlicher wird in meinem nächsten Job. Da habe ich vielleicht nicht eine super mega gemütliche Couch, sondern lande erstmal auf einem Holzstuhl, der vielleicht nicht ausgepolstert ist. Und dann ist natürlich aber auch der Preis des Bleibens in dieser Komfortzone. Und weil wir ja eben schon einmal kurz beim Schreiben waren, um mal diesen Preis vielleicht auch für die Person so sichtbar machen zu können, einfach mal auch aufzuschreiben, wenn ich jetzt mich dazu entscheide, zu bleiben in diesem Job. Was ist denn der Preis? Wie geht's mir mit dieser Entscheidung in ein paar Tagen? In ein paar Wochen, Monaten oder eben auch in ein paar Jahren. Und das ist eine tolle Übung für sich selbst, mal diese Tragweite von so einer Entscheidung, die jetzt gerade sehr komfortabel vielleicht zu sein scheint in der Situation, in der ich bin, eben auch mal diesen Preis sichtbar machen zu können, sich da mal richtig reinzudenken, wie würde es mir denn wirklich gehen in ein paar Jahren, wenn ich entscheide zu bleiben.
Ja, Freya hat gerade auch noch was Wichtiges gesagt, neben dem, was verliere ich überhaupt, ist ja auch noch auf der anderen Seite die Angst, was kommt. Und das kann ich in dem Szenario vielleicht nicht einschätzen. Und das hatte ja Johannes auch schon angesprochen. Den Weg gehen meistens die Leute nicht, wenn sie noch nicht wissen, was kommt. Und ich bemerke schon im Coaching, dass es auch viel darum geht, werde ich diese Entscheidung bereuen, weil das, was danach kommt, nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so gut ist, in welchen Feldern auch immer, wie das, was ich jetzt aufgeben werde.
Ja, ganz wichtige Dynamik, die du da ansprichst. Und da kann ich auch nur nochmal auf die Entscheidungsfolge verweisen mit Ariane, weil genau über das Thema sprechen wir da auch nochmal. Da gibt es auch eine konkrete Übung dazu. Also unbedingt da reinhören. Wir haben jetzt wirklich das Thema von sehr unterschiedlichen Perspektiven uns angeguckt. Und ich glaube, da war sehr viel Stoff jetzt drin, den Leute konkret mitnehmen können, um in die eigene Reflexion zu kommen. Gibt es irgendwelche Punkte, die jetzt noch nicht zur Sprache gekommen sind, die ihr aber noch gerne adressieren möchtet?
Von mir aus dich.
Nee, auch nicht.
Super. Dann ganz herzlichen Dank. Ich möchte gerne ein Buch empfehlen, das ich absolut lesenswert finde für Leute, die in der Situation sind und vielleicht gerade so denken, sie würden sich eigentlich gerne so ins Unbekannte stürzen, aber sich nicht richtig trauen. Und das heißt The Pathless Path von Paul Millard, Der pfadlose Pfad. Hervorragendes Buch. Und passend dazu ein kleines Gedicht, zu dem es ein schönes Video gibt auf YouTube. The Road Not Taken von Robert Frost. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt in irgendeinem Podcast. Das ist ein total schönes Gedicht. Und ich finde, das ist für Leute, die sich in so einer Situation befinden und an diesem Punkt stehen, wert, sich das Gedicht mal anzuhören und oder durchzulesen und das mal wirken zu lassen. Kommen wir zu einem kleinen Abschlussfazit. Nochmal zusammengefasst für euch, wie ordnet ihr das Thema ein? Wer von euch möchte starten?
Ja, aus meiner Perspektive ist, wer den goldenen Käfig verlässt oder darin bleibt, der steht oft nicht nur vor so einer Karriereentscheidung, sondern eben auch vor einem biografischen Wendepunkt. Und die Werte, Rollen und Loyalitäten spielen eben eine Rolle, die wir von unserer Herkunftsfamilie mitgegeben bekommen haben. Und natürlich auch das soziale Umfeld. Und ja, bei Inquar ist ja in unserer Methode vor allen Dingen das ressourcenorientierte Genogramm eine wichtige Methodik. Und ja, durch die lassen sich diese biografischen und systemischen Muster erkennen und hinterfragen. Und so entsteht eben auch neue Freiheit, den Lebensabschnitt ganz bewusst gestalten zu können.
Das hast du sehr schön gesagt, Melina. Vielen Dank. Meine abschließenden Worte sind, also wenn ich mir sicher bin, dass ich gehen möchte, also wenn das Weg von für mich klar ist und ich vielleicht auch schon Versuche angestellt habe, meinen Job vielleicht so anzupassen, dass es vielleicht doch für mich noch attraktiv ist. Aber wenn ich mir sicher bin, dass ich gehen möchte, dann unbedingt eine Inventarliste anlegen, aufschreiben, bewusst machen, was sind meine Investitionen gewesen, was habe ich gerade, was ist mein Schatz? Und dann eben am besten im Coaching zu schauen, was davon von meinen Goldstücken kann ich vielleicht in den nächsten Job mitnehmen.
Ja, und mein Abschluss ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ihr gerade zuhört und das Gefühl habt, das ist ein Thema, das mich beschäftigt, kommt gerne zu uns ins Coaching. Ihr seid herzlich eingeladen, weil das ist wirklich ein Thema, das wirklich auch perfekt zu unserem Prozess passt, wie auch Melina und Freya beide erklärt haben. Wir bieten eine Wegweiser-Session an, die ist ein einmaliges Angebot, eine einmalige Session zum Beispiel mit uns, also die ihr jetzt gerade gehört habt. Ihr könnt mit uns eine Session buchen, für 90 Minuten euer Thema mal sortieren und dann im Anschluss, wenn ihr euch für ein umfangreicheres Coaching entscheidet, bekommt ihr sogar eine Vergünstigung. Also ein perfektes Angebot, um erstmal die erste Klarheit zu finden in eurem Thema. Schaut gerne auf unserer Webseite nach den verschiedenen Angeboten für Privatkunden und bucht eure Session, wenn ihr Lust habt, mal Coaching auszuprobieren oder eben schon direkt einzustarten in den von uns eben beschriebenen Prozess. Wir freuen uns auf euch. Und natürlich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Teil diese Folge gerne mit Freunden, mit Bekannten, mit KollegInnen, wo du das Gefühl hast, das ist ein Thema, das auch jemand anders interessieren könnte. Freuen wir uns unglaublich. Lass gerne eine Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auf anderen Plattformen, wo du deine Podcasts hörst. Freuen wir uns ebenfalls. Vielen, vielen Dank für deine treue Hörerschaft und bis bald.
Vielen Dank, Johannes, und tschüss.
Vielen Dank auch von mir, Johannes. Bis bald.
Coachgeflüster ist eine Produktion des Inquar-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News & Arts. Produktion Judith Jensen, Musik Jonathan Boyle.